Das freie Senderkombinat FSK auf 93,0 101,4 im Kabel über den Livestream auf der FSK Homepage und im Kanal 12C bei DRB Plus Empfang. Ihr hört das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Und wir sind mal nach langer Zeit wieder verbunden mit dem What the Fuck Bündnis in Berlin. Guten Tag.
Hallo.
Hallo. Die Stimme kommt auch gut rüber. Jetzt am Sonnabend gibt es schon wieder einen Marsch für das Leben, einen sogenannten Marsch für das Leben. Und euer Bündnis, das queer-feministische und antifaschistische Bündnis What the Fuck, wird wieder Proteste organisieren. Vielleicht erstmal dazu und dann vielleicht zu einer Aktualisierung. Wir haben ja schon ein paar Jahre offenbar jetzt nicht miteinander gesprochen, ne?
Ja, ich glaube eigentlich haben wir nicht alle Jahre.
Ich weiß, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Die Zeit läuft so schnell seit der Pandemie.
Okay, das kann sein.
Ja, vielleicht erzählst du, wie der Stand ist. Eurer Pressemitteilung geht hervor, dass dieser sogenannte Marsch für das Leben wieder einmal sich durch Berlin bewegen möchte.
Genau, das ist richtig. Am Samstag wollen die das machen. Die beginnen immer so mittags. 12, 13 Uhr geht es da los mit dem Aufbau und deren Kundgebung und dann findet eben der Marsch statt. Dieses Jahr ist es so, dass es zum zweiten Mal auch parallel in Köln einen Marsch für das Leben gibt. Der war letztes Jahr so mit 3000 Besucherinnen recht gut aufgestellt fürs erste Mal, aber wurde von genauso vielen Gegendemonstrantinnen blockiert, worüber wir uns sehr gefreut haben.
Ja.
Wir rechnen jetzt in Berlin damit, dass die Zahlen weiterhin ein bisschen zurückgehen. Das ist so jedes Jahr so, dass es ein bisschen weniger wird. Im Verhältnis sehen wir aber auch, dass immer mehr sehr rechte Aktivistinnen, Akteure daran teilnehmen.
Okay, ja. Ja, ich glaube, wir haben letztes Jahr doch gesprochen, weil Köln war Thema.
Ja.
Ja. Du sagst gerade, und das war, glaube ich, in den letzten Jahren dann auch schon spürbar, dass immer mehr direkt organisierte Rechte und Neonazi- und Nazi-Gruppen sich beteiligen.
Ja, das war halt schon immer Teil, ne? Also sozusagen Antifeminismus, Queerfeindlichkeit ist immer schon Teil auch einer extremen Rechten gewesen. Der Marsch war früher nur, sagen wir mal, vielleicht noch ein bisschen christlicher geprägt und es waren wesentlich mehr Teilnehmerinnen, wodurch das, wenn es sich jetzt um so, also von am Anfang 8000 auf jetzt so 4000 reduziert hat, wodurch dann natürlich auch die rechten Positionen vielleicht stärker hervortreten. Auf der anderen Seite, also das ist immer so ein Hin und Wieder, weil auf der anderen Seite durften in den ersten Jahren auch Personen wie Beatrix von Storch, die halt ja bekannt ist für ihre extrem rechten, rassistischen Positionen, die eben auch bei der AfD ist, durfte zum Beispiel am Anfang in der ersten Reihe mitlaufen. Das darf sie mittlerweile nicht mehr, weil der Marsch eben auch gelernt hat, sich nach außen hin eben so ein bisschen so zu präsentieren, dass es eben nicht offiziell sozusagen diese Leute Teil ihrer Vernetzung sind.
Ja.
Sie sind trotzdem jedes Jahr da und die Positionen sind auch auf dem Marsch eben vertreten.
Die Positionen sind auf dem Marsch vertreten. Unterscheidet sich das von diesem katholisch-sektiererischen Religiösen signifikant oder...
Na, ich glaube, ich würde sagen, es ist eher eine Ausprägung, so während dann eben auf der, wenn dann eben die Vorsitzende des Bundesverband Lebensrecht nach außen tritt, dann sagt sie, sie würden jedes Leben schützen wollen, vom sozusagen von der Zeugung bis zum natürlichen Tod, während klar ist, dass sie da mit Leuten marschieren, die das nicht sozusagen, wenn es um Personen geht, die zum Beispiel geflüchtet sind, so klar ist, dass die Personen auf dem Marsch eben da nicht das Leben schützen wollen, ja, von diesen Menschen. Und das wird dann eben auf dieser Ebene des BVL nach außen hin so positioniert, dass man jedes Leben schützen wollen würde. Aber nach innen ist klar, dass es eben nur um das bestimmte Leben geschützt werden, ja, sollen. Ja. Aber das würden die nach außen hin natürlich nicht sagen, ja, während das so AfD-Leute natürlich schon sagen.
Deutschland den Deutschen führt.
Genau. Ja, und deshalb ist es halt auch so absurd. Ne? Also da dieser bürgerliche Deckmantel und diese Äußerung, man würde irgendwie Leben schützen. Und ich habe das, wir haben den BVL, also den Bundesverband Lebensrecht, noch nie auf einer Demonstration gesehen, wo es, weiß ich nicht, um die Verbesserung von Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung geht oder weiß ich nicht, den Schutz von geflüchteten Menschen und so. Und dann merkt man ja sehr schnell, worum es sich denen handelt.
Ja. Ihr habt die Pressemitteilung überschrieben mit dem Satz, die Freiheit, kein Kind austragen zu müssen. Und weiter unten sprecht ihr über den Bericht einer Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, der am 15. April vorgestellt worden ist. Und ich glaube, ich habe hier auch gelesen, auf Initiative der Bundesregierung, genau, eingesetzt worden war. Darin heißt es, die Entkriminalisierung von Abtreibungen ist längst überfällig. Jede schwangere Person sollte selbst entscheiden dürfen, ob sie die Schwangerschaft austrägt oder nicht. Es gibt ein Recht auf bestmögliche medizinische Versorgung. Das sollte auch bei einem Schwangerschaftsabbruch gewährleistet sein. Aber wie geht das, wenn der Eingriff nicht im Studium gelehrt wird, sondern im Strafgesetzbuch steht? Fragt ihr dann, und wie geht das? Also mit anderen Worten, wie ist der Stand? Die haben ja jetzt nur noch ein Jahr, wenn überhaupt, die Ampelkoalition. Wie ist der Stand dort? Seht ihr, dass aus diesem Bericht tatsächlich eine Entkriminalisierung von Abtreibungen ins Gesetz kommt?
Den ganz genauen Stand da in der Regierung kenne ich jetzt nicht, aber wir hoffen natürlich und wir fordern das auch dieses Jahr nochmal besonders, dass das halt umgesetzt wird, so, weil diese Kommission wurde von der Bundesregierung befragt, also dass sie das eben sozusagen eine Kommission von Expertinnen, die sich da die Gesetzeslage und anschaut und eben auch mit verschiedenen Verbänden und Wissenschaftlerinnen und Medizinerinnen gesprochen hat, und die kommen halt eindeutig zu dem Schluss, dass dieser Paragraph aus dem Strafgesetzbuch gehört und dass es da keine Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen geben darf, weil auch alle Statistiken zeigen, Schwangerschaftsabbrüche finden statt, und wenn sie verboten werden, finden sie einfach nur unter sehr gefährlichen Bedingungen statt.
Ja.
So, und genau, und wir fordern das natürlich von der Bundesregierung, dass sie sich da halt auch in ihre Versprechen hält und eben dieser Kommission eben, also dieser Forderung der Kommission eben auch nachkommt.
Ja.
Wie realistisch das jetzt in diesem Jahr noch ist mit den ganzen anderen Themen, kann ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen. Wenn wir nur eben schon auch über Parteien und Regierungen reden, ich habe ja eben schon auch gesagt, dass die AfD immer beim Marsch Mitte läuft, und wenn wir uns halt jetzt die Wahlergebnisse aus Thüringen und Sachsen angucken und auch irgendwie nach Brandenburg schauen, wo dann jetzt eben am Sonntag die Wahlen sind, muss man sich auch eben überlegen, oder man kann sich schon denken, dass wenn die AfD, die sich eben auch als die Partei suggeriert, die gegen Abtreibung ist, wie es dann eben auch mit so der Infrastruktur aussehen wird. Weil gerade ist es ja noch so, solange eben der Paragraph 218 besteht und eben Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert werden, ist es ja so, dass man diese Beratungen machen muss, und um eben einen Abbruch machen zu dürfen. Und jetzt ist es sogar so schon, dass es in Südsachsen zum Beispiel Gegenden gibt, wo man stundenlang fahren muss, um überhaupt so eine Beratungseinrichtung besuchen zu können oder in Anspruch nehmen zu können. Und ja, man kann sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, wie solche Strukturen sich weiter verschlechtern, wenn so eine Partei wie die AfD da eben in Regierungsverantwortung kommt oder auch nur sehr viel Einfluss nehmen kann.
Ja, das wird ja auch in anderen Bereichen, Demokratieprojekte und so weiter, die werden ja schon durch die zeitlichen Zusammenhang mit der Europawahl stattgefundenen Kommunalwahlen, wo die AfD ja auch stark zugelegt hat, werden ja viele Projekte bereits blockiert.
Ja, genau. Und das kann halt mit solchen Beratungsstrukturen eben auch passieren.
Ja. Was ich nicht so, weil ich da überhaupt nicht drin bin, nachvollziehen kann und deswegen dich um Erklärung bitte. Das Thema Leihschwangerschaft, das spielt bei euch in der Pressemitteilung auch eine Rolle. Vielleicht kannst du das noch ausführen.
Ja, gerne. Also die Kommission, von der wir eben gesprochen haben, zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, hat sich auch mit der Frage von Eizelltransfer und Leihschwangerschaft beschäftigt und spricht sich da auch positiv aus, also dass das etwas ist, was gefördert werden sollte. Das ist halt in Deutschland zum Teil gerade noch nicht möglich. Und wir sehen das halt kritisch. Also wir sind da auch so ein bisschen nerdy, dass wir uns eben mit solchen Themen auch ein bisschen intensiver befassen. Und das, was vielleicht auf den ersten Blick erstmal so klingt, so alle können Kinder kriegen, auch unabhängig von Geschlecht oder Familienkonstellation, das wäre natürlich toll und da stehen wir auch sozusagen hundertprozentig hinter, dass das etwas ist, was wir uns auch wünschen. Nur wenn man sich das genauer anschaut, ist es so, dass diese Reproduktionstechnologien eben auch eingebettet sind in gesellschaftliche Machtverhältnisse und eben da die Chance für zum Beispiel wohlhabende Leute viel größer ist, eben zum Beispiel über Eizelltransfer oder Leihschwangerschaft eben Kinder zu bekommen. Und das, was vielleicht erstmal als eine queer-feministische Cyborg-Utopie, haben wir das genannt, klingt, also eben auch die Entkopplung von Schwangerschaft eben von konservativen biologistischen Normen, führt aber sozusagen in der kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, eben nicht dazu, dass wirklich alle gleichberechtigt eben Zugang zu reproduktiven Technologien haben können.
Ja.
Und genau, wir stellen das sozusagen ein bisschen in Frage und wollen einmal, dass Leute darüber nachdenken, weil da eben auch in der Reproduktionsmedizin eben Firmen sozusagen mit drinstecken, die eben daran sehr viel Geld verdienen. Und zurzeit ist es eben nicht so, dass das allen zur Verfügung steht. Und das möchten wir einfach sozusagen zu bedenken geben und würden aber nie einzelnen Personen irgendwie absprechen, Eizellen zu spenden oder eben auch das in Anspruch zu nehmen. Wir wollen nur, dass Leute darüber nachdenken, was da für eben gesellschaftliche Diskriminierungsverhältnisse eben auch für eine Rolle spielen. Weil gerade ist es eben auch so, dass, wie gesagt, es sich nur wohlhabende Menschen leisten können. Und eben die Frage ist, was sind das für Menschen, die eben auch eine Eizellenspende sozusagen geben, weil dafür gibt es eben auch Geld. Und das ist aber auch verbunden mit gesundheitlichen Risiken. Und dass das nicht immer Leute machen sozusagen, weil sie einfach nur Lust dazu haben, sondern weil sie vielleicht auch eben in prekären Verhältnissen leben. Das muss man halt eben dabei auch bedenken.
Ja, und dann gibt es hier noch den Satz bei euch, darüber hinaus sieht das queer-feministische Bündnis die Gefahr, dass sich ableistische Selektionsmaßnahmen verstärken. Das hat mich sehr an die Sängerdebatte, die sogenannte Sängerdebatte in den 90er Jahren erinnert. Ein australischer Philosoph, der über die Welt cruiste mit der Forderung, dass bestimmte Voruntersuchungen eventuelle Behinderungen von Neugeborenen feststellen sollen, die dann eben nicht mehr geboren werden sollen, sondern abgetrieben und damit wegsortiert aus der Gesellschaft verdrängt werden sollen. Ich habe das Gefühl, das geht in die Richtung, dieser Satz bei euch.
Genau, also weil wir setzen uns ja auch schon länger mit Pränataldiagnostik auseinander, weil es eben auch immer Thema bei den Fundis ist, dass sie sozusagen so sich so darstellen, als ob sie da eben Menschen mit Behinderung als einzige irgendwie schützen oder deren Interessen vertreten würden. Und genau, bei der Pränataldiagnostik geht es halt darum, dass es Untersuchungen gibt, die dann eine Wahrscheinlichkeit darauf abgeben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Embryo, später das Kind, mit einer Behinderung zur Welt kommt. Und das wird seit Juli 2022 ist das auch Kassenleistung. Und wir wissen alle, wie viele Sachen auch eben nicht von den Krankenkassen bezahlt wird, so im Alltag bei uns. Und wir haben uns das halt ein bisschen genauer angeguckt und sehen da halt eben die Gefahr, dass wenn das halt einfach sozusagen, also viele schwangere Personen wissen auch gar nicht, welche Untersuchungen da alle stattfinden und ob sie sich auch dazu entscheiden können. Ja. Weil natürlich denkt man als schwangere Person erstmal so, ja, Untersuchung ist ja gut. Und dann hast du halt aber vielleicht eine Diagnose, mit der du auch dann erstmal umgehen musst. So. Und das wird auch oft bei den Leuten nicht abgeholt. Also die werden dann eben nicht beraten, dass sie sich halt auch dafür entscheiden können. Und wir haben eben die Sorge, dass wenn das eben, also wie es jetzt ist, dass das dazu führt, dass Inklusionsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung eben eher zurückgeschraubt werden, weil man dann sagen kann, ja, ihr habt euch ja so entschieden, so, wieso sollen wir euch denn jetzt noch unterstützen? So. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und wie gesagt, ich meine, bei den Hundis, die da auf dem Marsch mitlaufen, so, die interessieren sich halt auch für das, sozusagen für die Rechte oder das Wohlergehen von Menschen mit Behinderung nur solange sie im Bauch der schwangeren Person sind. So, danach interessiert sie das nicht mehr. Ich halt nicht, wann die CDU sich jemals dafür eingesetzt hätte, dass irgendwie die Lebensumstände für Personen mit Behinderung sich verbessern sollten oder erst recht nicht die AfD. So. Und daran erkennt man eben, dass es hier halt auch um eine patriarchale Agenda geht und nicht um irgendwie ein das Leben zu verbessern für Menschen mit Behinderung.
Ja. Der Kennzeichnung von CDU und AfD gerade eben nochmal wird das ganze konservativ-reaktionäre Spektrum, was sich zu diesem zu dem Marsch für das Leben zusammenschließt, mal kurz umrissen. Wir haben vielleicht nur noch 2 Minuten. Ihr mobilisiert jetzt gegen den Marsch für das Leben, den sogenannten Marsch gegen das Leben, für das Leben. Und du nennst uns vielleicht nochmal kurz so die Kernpunkte dieser Mobilisierung.
Also vorneweg geht es darum, sozusagen, das sind radikale Abtreibungsgegnerinnen und sie demonstrieren sozusagen die Spitze des Eisberges an diesem Tag dafür, dass Abtreibungen komplett verboten werden. So. Darunter steckt aber eben auch ein rechtsreaktionäres, rechtes bis faschistisches Körper- und Familienbild. Das heißt, wenn man sich die Demonstrantinnen da anschaut und auch die Inhalte anschaut, ist klar, dass es sich gegen dass es sich gegen feministische Forderungen stellt, dass es sich gegen queere Menschen stellt. Und wir haben letztes Jahr zum Beispiel gesehen, dass ein Erzbischof neben einem extrem rechten Akteur gelaufen ist, der dann das White-Power-Zeichen gezeigt hat. Und dieses White-Power-Zeichen taucht in den letzten Wochen überall auf, wo junge Neonazis gegen CSDs bundesweit demonstrieren und überall dieses White-Power-Zeichen zeigen. Also letztes Jahr um diese Zeit hat man noch gedacht, okay, da musste man das noch erklären. Heute um diese Zeit wissen alle, was das für ein Zeichen ist. Und da stehen junge Neonazis mit Hakenkreuzen auf dem T-Shirt und Transparenten für eine natürliche Familie. So, und wir müssen uns halt, also ist es, wenn man sich anschaut, klar, dass diese rechten Einstellungen eben da spektrenübergreifend sind und dass so Leute wie die, die da auf dem Marsch für das Leben mitlaufen, diesen jungen Neonazis halt eben auch Auftrieb geben und ihnen ihre ideologischen Voraussetzungen mitgegeben haben.
Ja. Okay, ich schmeiß mal kurz den Plan um. Wir sollten uns vielleicht doch noch mal 5 oder 10 Minuten geben. Okay. Denn was du jetzt ausgeführt hast, macht ja noch mal einen aller Deutlichkeit, gerade dieser Satz mit den White Power Zeichen, die nach deiner Darstellung jetzt, also ich bin viel zu wenig draußen, um das selber dann wahrzunehmen, mittlerweile gängig geworden sind und nicht mehr erklärt werden müssen, macht ja diesen gesellschaftlichen, ich mag irgendwie das Wort Rechtsruck nicht so richtig, weil das irgendwie zu schwach erscheint, mir erscheint gegenüber dem, was sich gerade verschiebt. Macht die Entwicklung im Land neben den Wahlergebnissen ja sehr deutlich. In die Gegenwehr an verschiedenen Punkten, in die Gegenwehr gegen diese Rechtsentwicklung reiht sich die Argumentation, die ihr hier mit der Pressemitteilung vortragt, ein und eben auch die Aktion. Ich weiß nicht, ob das reicht, um den gesellschaftlichen Rahmen ein bisschen skizziert zu haben oder ob du noch Ergänzendes hast für dieses, man sagt ja so postmodern immer schön das Wort Framing.
Ich glaube, ich habe die Frage jetzt noch nicht so ganz
Okay.
rausgehört.
Es geht einfach darum, nochmal zu skizzieren. Du hast es mit einem Satz gerade erwähnt, was sich innerhalb der letzten 12 Monate verschoben hat, nämlich mit der mittlerweile hegemonialen, aus dem hegemonialen Ausdruck des White Power Zeichens. Da ist die Frage, ob du das noch ein bisschen ausführen kannst.
Ja, klar. Also genau, das sind Tendenzen, die sehen wir ja schon lange und genau, wir haben auch in der Pressemitteilung Rechtsruck mit so Gänsefüßchen geschrieben, weil es ist ja auch kein Ruck. Es geht ja nicht von heute auf morgen so, sondern Leute arbeiten gezielt und lange daran, eben auch Diskurse nach rechts auszuweiten oder eben auch bestimmte Errungenschaften emanzipatorische zurückzukehren, sozusagen. Und genau, was wir eben aufgemacht haben, diesen White Power Zeichen, also zumindest aus meiner Wahrnehmung war es halt letztes Jahr noch so, dass alle Zeitungen das gerne mit aufgenommen haben, dass da eben neben dem Erzbischof von irgendeinem Kaff dann so eine Person läuft und das zeigt. Aber ich hatte das Gefühl, man muss es noch erklären. So, und jetzt in den letzten Wochen ist halt durch diese eben jungen Neonazis, die da bei den CSDs stehen und wirklich auch wirklich so oldschool Neonazi Klamotten anhaben und überall eben White Power steht oder Hakenkreuze, schwarze Sonnen und so Sachen, die das dann eben auch die ganze Zeit in die Kameras halten, dieses White Power-Zeichen. Und ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, dass Dinge sichtbarer sind, weil Leute sich trauen. Und das hat ganz viel mit so gesellschaftlichen Diskursen zu tun. Also man hört ja bei uns auch manchmal so ein bisschen, also uns gegenüber so, ja, Schwangerschaftsabbrüche, müssen wir darüber immer noch reden? Ja, müssen wir, weil es im Strafgesetzbuch weiterhin steht, aber auch, weil eben emanzipatorische Errungenschaften auch weiterhin umkämpft sind und wir da weiterhin hinterstehen müssen, dass die da so bleiben. Weil wenn man das eben sich anschaut in den USA, wo das Gesetz gekippt wurde und es jetzt in ganz vielen Staaten dort eben nicht mehr möglich ist, irgendwie abzutreiben, sieht man auch, dass diese Sachen halt nicht einfach erkämpft sind und dann bleiben sie. Und man sieht auch aktuell in den USA, wie groß dieses Thema um Schwangerschaftsabbrüche da im Wahlkampf, also wie groß die Rolle dieses Themas in diesem Wahlkampf ist. Und auch wenn man nach Polen schaut, da war es eben auch so, dass es wieder zurückgenommen worden ist und da eben die Bedingungen, um einen Abbruch auszuführen, eben sehr viel erschwert wurden. Und auch wenn man jetzt gerade nach Russland guckt, so Putin und seine Regierung machen auch sehr viel dafür, feministische ja, Entwicklungen zurückzudrängen und Frauen mainly wieder dazu zu bringen, eben zu Hause zu bleiben und Kinder zu kriegen und gehen sehr scharf gegen queere Leute vor oder gegen homosexuelle Menschen. Und das sind Entwicklungen, die sehen wir halt in Deutschland, aber auch leider auf der ganzen Welt. Und ich glaube, wir müssen da halt genau, kämpfen. Und deshalb sagen wir ja auch in unserer Pressemitteilung so kein Antifaschismus ohne Queerfeminismus, weil eben diese antifeministischen Forderungen und queerfreundlichen Positionen waren immer schon Teil der extremen Rechten, aber eben auch einer bürgerlichen, vermeintlich bürgerlichen Mitte. Und dass die sich über diese Themen genauso wie über Rassismus oder Antisemitismus miteinander vernetzen und dass sie sich da sozusagen aneinander annähern im Kampf gegen eben unsere Forderungen, das zeichnet sich schon sehr lange ab. Und um nochmal so ein bisschen zurückzukommen zur Frage, ich glaube, es ist halt jetzt sagbarer wieder sozusagen. Und da muss man halt sehr genau hingucken und auch aufpassen.
Ja. Nochmal zusammengefasst, ich kann mich an unsere allererste Sendung zu diesem Marsch fürs Leben erinnern. Da habe ich selber noch nach eurer Pressemitteilung und in der Sendung, glaube ich, formuliert, mein Erstaunen darüber, dass sowas mittelalterlich Reaktionäres überhaupt Ansätze zeigt, eine Bewegung zu werden. Mittlerweile ist es Bewegung, wenn auch, du hast es ja vorhin geschildert, der Marsch für das Leben in Berlin sich halbiert hatte, aber in Köln, und zwar zusammen mit diesem Erzbischof, haben die 3000 Leute auf die Straße gebracht.
Ja.
Und du hast jetzt auch nochmal einen Bezug zu der Entwicklung in den USA, besonders in Florida, aber eben auch durch die Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes genannt. Es setzt sich also so fast schleichend über die letzten 10 Jahre, fast, sag ich mal, schleichend, dieser Move ins Mittelalter durch. Ich hatte ja vorhin kurz über die Frage der Gegenwehr gesprochen. Ich vermute, dass wie überall auch ihr euch sehr viele Gedanken macht, was sind überhaupt Ansätze und Strategien der Gegenwehr gegenüber so einem fast schon hegemonialen Diskurs. Dazu gehört das, was ihr an Aktivitäten jetzt auf die Straße bringt. Das hat ja auch so ein bisschen empowerndes Moment, dass man sich zusammenfindet auf der Straße, um diesen Leuten gegenüberzutreten. Siehst du das Moment des Empowernden da drin? Das ist ja gleichzeitig verbunden, das habt ihr auch erlebt, mit Kriminalisierungsversuchen eurer Gegenproteste.
Ja, voll. Also genau diese Kriminalisierungsversuche, das war 2019, da wurden 100, ich glaube sogar über 100 Aktivistinnen festgenommen und angeklagt, weil sie die Straße blockiert haben. Das war ein total absurdes Verfahren, was da geführt wurde, weil das einmal zum einen kann man das normalerweise auch als Sammelanklage machen, das heißt, sozusagen alle Leute gleich angeklagt werden gleichzeitig. Und man das dann einmal entscheidet, aber die haben das auseinandergezogen und über, ich glaube, dann wirklich auch über 50 Aktivistinnen eben den Prozess gemacht. Das war damals ein riesiger Aufwand während der Corona-Pandemie, wo ganz andere Verfahren eben verschoben wurden wegen der Corona-Pandemie. Und das hatte was, denken wir, damit zu tun, dass dann noch der Oberstaatsanwalt Fenner in Berlin sozusagen seine Hand darüber hatte und das angeordnet hatte. Und der ist bekannt als so rechter Hardliner. Der wurde auch später versetzt wegen dem, deutsch jetzt mal, wegen dem Neukölln-Komplex. Das ist eine rechte Anschlagsserie in Berlin.
Ja.
Genau, und das war auf jeden Fall für uns eine harte Zeit, weil das sehr viel Ressourcen natürlich kostet, da alle Leute zu unterstützen und auch medial sozusagen da immer irgendwie alle mitzunehmen und aber auch eben wirklich die Aktivistin zu unterstützen. Und ja, also der Tag selber, wir haben jetzt wieder eine Kundgebung am Hauptbahnhof angemeldet. Das macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Wir haben tolle befreundete Initiativen und Personen, die uns Redebeiträge schreiben, die sehr informativ sind und eben auch oft empowernd sind. Und es gibt Musik und es wird auch so einen Tisch geben, wo man sich noch vor Ort Plakate malen kann, um die dann mit an den Marsch zu nehmen und natürlich auch Leute finden kann, mit denen man dann zum Marsch gehen kann. Letztes Jahr war es auch so, dass die so ein paar Fundis im Hauptbahnhof standen und sich nicht getraut haben, aus dem Gebäude rauszukommen und an dieser Kundgebung vorbeizulaufen. Und die Polizei, die dann abgeholt hat und dann an der Kundgebung vorbeigeführt hat, das macht natürlich auch Spaß, dass man da manchmal sich gar nicht so viel Mühe geben muss, um es Leuten ein bisschen das Fürchten zu lernen. Und genau nach der Kundgebung rufen wir einfach dazu auf, dezentral den Marsch zu stören. Also das ist halt eine Route, die ist auch öffentlich. Das ist in Berlin jetzt immer so, dass die ganzen Protestdemonstrationsrouten und Orte veröffentlicht werden. Das kann man auch bei uns dann nachlesen. Und dann kann man sich da eben schön hinstellen und denen halt sagen, was man davon hält, von ihren Meinungen. Und das macht halt schon auch Spaß. Also ich weiß noch, bei meinem allerersten Marsch, das ist noch keine... Also die behaupten jetzt, wir wären jetzt das 20. Mal da. Wir machen die Gegenproteste auf jeden Fall schon seit über 10 Jahren. Aber ich glaube, mein allererstes Mal ist ungefähr so 10 Jahre her. Und da fand ich es schon sehr krass, dass wie viele die waren, weil da waren die noch so um die 8.000. Und wir waren halt echt wenige. Und manchmal ist es auch so, dass es sich an der Strecke halt so ein bisschen verläuft und man nicht immer alle Gegenproteste so mitbekommt. Aber man findet auf jeden Fall immer Leute, mit denen man dann an der Seite rufen und schreien kann. Und das sind halt auch schöne Proteste. Also ganz oft geht es darum, dass Leute sich halt auch im Bund anziehen und irgendwie eine besondere Protestform mitbringen, indem sie halt zum Beispiel singen oder eben auch sowas wie so Cheerleading machen und eben auch sich gegenseitig unterstützen und eben ja so ein Wohlwollen miteinander haben. Und ich meine, es ist ja immer schöner, sich sozusagen für die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt von Menschen einzusetzen und eben miteinander Spaß zu haben, als da auf der anderen Seite, da ist es ja auch offiziell ein Schweigemarsch. Das ist natürlich bei denen ein bisschen trauriger als bei uns. Wahrscheinlich auch das Leben von denen ist trauriger als unser.
Ja. Sagst du die Daten? Ich habe zum Beispiel an einer Plakatwand an der Roten Flora gelesen, dass aus Hamburg auch sich beteiligt werden wird an den Gegenprotesten in Berlin, und zwar mit einer Busfahrt. Aber ich habe keine genaueren Infos. Der Hamburger Bewegungsmelder ist irgendwie kaputt.
Oh, also ich weiß, dass es von der Gruppe Grow organisiert wird, aber wann genau der Bus fährt und wo man sich jetzt noch Tickets besorgen kann, weiß ich leider gerade auch nicht. Das findet man aber bestimmt ja auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen. Ich kann auch noch mal kurz gucken. Ja, wir freuen uns sehr, dass es dieses Mal einen Bus aus Hamburg gibt. Und da gab es auch eine Mobi-Veranstaltung, also da so eine ganze Reihe zu Themen, die damit zusammenhängen. Mhm. Darum haben wir uns auch sehr gefreut. Mhm. Und ja, bei uns geht es um 11 los am Washingtonplatz, das ist da direkt am Berliner Hauptbahnhof, mit dieser Kundgebung, und von da aus dann eigentlich den ganzen Tag dezentrale Aktionen.
Mhm. Habt ihr auch wieder eine Internetseite? Ich habe vorhin ganz schnell mal geguckt, da fand ich nur eine aus der Vergangenheit.
Ja, wir haben hier unseren Blog.
Ja.
Fakt zusammen und dann .noblogs.org. Da veröffentlichen wir eben auch genau unsere Proteste. Da gibt es auch eine Aktionskarte von der Route der Fundis. Da sind alle unsere Pressemitteilungen und der Aufruf natürlich auch und in verschiedenen Sprachen. Und aktuelle Infos werden da auch sein. Wir haben aber auch ein Instagram, was wir viel bespielen. Und es wird auch einen Aktionsticker geben. Da kann man dann auch während des Tages immer gucken, wo gerade was los ist. Und falls es irgendwelche Aktionen gibt, sich denen dann anschließen.
Okay, dann kannst du vielleicht, wenn du möchtest, noch ein kleines zusammenfassendes und motivierendes Schlusswort einfließen lassen.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Leute am Samstag mit uns auf die Straße gehen. Gegen christliche Fundamentalistinnen, Erzkonservative und die extreme Rechte, für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, für reproduktive Rechte für alle und für eine Welt und für eine Gesellschaft, in der wir entscheiden können, ob wir Kinder kriegen wollen oder nicht, mit wem wir das machen wollen und mit wem wir eben auch liebevolle Beziehungen führen wollen, sag ich mal so. Und ja, wir freuen uns über alle, die vorbeikommen und wir glauben, es wird schön.
Okay. Dann danke ich dir sehr.
Ich danke dir.
Für die ausführliche Darstellung der nicht nur der Aktion selber, sondern des gesamten Inhaltlichen drumherum. Und ja, aus Hamburg gehen, vielleicht fahren ja auch viele und fühlen sich jetzt angesprochen, Grow Hamburg, die Gruppe organisiert den Bus, das haben wir gerade gehört. Die sind bestimmt irgendwie übers Internet erreichbar. Und wir wünschen euch gutes Gelingen und Spaß dabei.
Dankeschön und danke, dass wir wieder bei dir sein durften.
Ja, gerne. Okay, alles Gute,
bis
ne?
Bis dann.
Bis dann. Tschüssi. Wir sprachen mit dem What the Fuck Bündnis in Berlin über die Gegenaktivitäten zu dem sogenannten Marsch für das Leben, einer zutiefst reaktionären Zusammenkunft und die Daten zu den Gegenprotesten Sonnabend 11 Uhr. Und wie gesagt, es soll aus Hamburg ein Bus fahren. Da müsst ihr euch bitte dann im Internet bei Grow Hamburg schlau machen.